Manche verhalten sich genauso, andere wollen es extra anders machen. Das Selbstwertgefühl der Mutter transportiert sich sozusagen direkt unter die Haut, unmerklich. Und es wirkt umso effektiver. Die 15-jährige Helena erzählte mir, meine Mutter achtet sehr auf ihr Äußeres. Sie hat ständig Diäten gemacht, sie fand sich immer zu dick. Wenn wir gegessen haben, hat sie oft nicht mitgegessen. Heute achte ich auch darauf, dass ich zum Beispiel abends mal nichts esse. Wie zufrieden die Mutter mit sich und ihrem Körper ist, vermittelt sie auch durch die Art, wie sie Mutter ist. Gibt es ein vertrauensvolles Verhältnis zu Hause? Sind die Rollen klar? Kann die Tochter sich anlehnen bei ihr als erfahrene und stabile Frau, die ihr Halt bietet? Oder ist sie selbst sehr unsicher und kann der Tochter keinen geschützten Rahmen bieten? Eine Mutter, mit der ich gesprochen habe, erinnert sich, ich hatte immer Angst vor einer Mutter-Tochter-Beziehung, weil ich selbst keine gute hatte. In der Pubertät war meine Mutter nicht da. Ich habe meine Freundinnen beneidet, dass sie mit ihren Problemen zu ihrer Mutter gehen konnten. Bei uns gab es kein Vertrauen. Wie wir unsere Mutterrolle ausfüllen, hängt entscheidend damit zusammen, was wir darüber selbst gelernt und erfahren haben. Wie sind wir ausgestattet? Hatten wir eine Mutter, die uns beschützt, gefördert, geliebt und unterstützt hat? Eine, die einen Beruf hatte, der sie ausfüllte? Eine, die zufrieden war, den Haushalt zu schmeißen und die Kinder zu erziehen? Eine, die ein respektvolles Verhältnis zu unserem Vater hatte? Hat sie uns mitgegeben, dass Frausein eine tolle Sache ist und mochte sie sich selbst als Frau? Mädchen spüren in vielen Dingen, ob ihre Mutter mit ihrer Rolle als Frau in Einklang ist oder ob sie sich oft minderwertig fühlt. Vermittelt sie, sei schön brav und fang keinen Streit an, oder sagt sie, deine Meinung ist wichtig und wenn du ungerecht behandelt wirst, kannst du dich dazu äußern. Nörgelt sie eher an Aussehen und Auftreten der Tochter herum oder bestätigt sie sie und gibt ihr die Gewissheit, du bist gut, so wie du bist. Wenn Mädchen in die Pubertät kommen, wenn sie sich vom Kind zur Frau entwickeln, ändert sich etwas. Sie sind jetzt selbst eine Frau. Sie sind begehrenswert im erotischen Sinne. Sie können vielleicht Kleider tragen, die wir nicht mehr anziehen können. Sie führen uns vor Augen, dass sie jetzt dran sind. Das kann auch schmerzlich sein. Die Mädchen spüren sehr genau, wie ihre Eltern das erleben. Die 16-jährige Janina bringt es auf den Punkt. Sie sagt, ich glaube, die Pubertät ist ein Problem für die Eltern. Denn wenn die sehen, wie wir erwachsen werden, dann spüren sie, dass sie alt werden. Es fällt ihnen sehr schwer, diese Realität zu akzeptieren. Junge Mädchen müssen sich ablösen von ihrer Mutter und ihren eigenen Weg finden. Gleichzeitig sind wir als Mütter für junge Mädchen sehr wichtige Bezugspersonen. Mütter sind für Mädchen mit Abstand die wichtigsten Personen bei der Sexualaufklärung. 68% der Mädchen geben sie als wichtigste Bezugspersonen an. Das zeigt auch, dass es eine Vertrauensbasis zwischen den beiden gibt. Mädchen aus Migrantenfamilien bezeichnen ihre Eltern deutlich seltener als wichtigste Bezugspersonen. Ich habe Mädchen gefragt, was sie sich von ihren Müttern wünschen. Keine Sorge, die Väter kommen auch gleich noch. Mädchen, die haben gesagt, dass sie stolz und zufrieden mit mir ist. Dass ich immer zu ihr kommen kann. Manchmal Ruhe. Abstand, meine Ruhe, Vertrauen. Dass sie mich nicht so extrem beobachtet und alles wissen will. Dass sie immer zu mir hält und mich tröstet, wenn ich traurig bin. Für unsere Töchter ist es sehr hilfreich, wenn wir uns mit unserer Haltung, uns selbst und unserer Tochter gegenüber auseinandersetzen. Nur so können wir dafür sorgen, dass wir unsere unbewussten Konflikte und Konkurrenzgefühle nicht unreflektiert an die Töchter weitergeben. Wir können uns ihnen zur Verfügung stellen mit unserer Erfahrung, unserem Mitgefühl und unserer Haltung. Und wir können uns freuen, wenn es ein gutes Vater-Tochter-Verhältnis gibt. Väter nehmen Müttern nichts weg. Im Gegenteil, ein gutes Verhältnis zwischen Vater und Tochter entlastet und bereichert die Beziehung zwischen Mutter und Tochter. Die Mutter muss nicht alles können und sie muss auch nicht alle Bedürfnisse abdecken. Damit sind wir bei den Vätern. Mädchen brauchen Väter, die sich für sie interessieren. Väter geben eine andere Farbe und das ist gut. Ein Vater erklärte mir das so. Ich glaube, dass man als Vater für die Mädchen insofern wichtig ist, als man den Kontakt hält zur männlichen Welt und denen auch ein positives Männerbild geben kann. Ich glaube, das ist gut, wenn die sagen, kurzzeitig, alles Idioten, aber Papa ist prima. Es ist besser, sie finden einen Mann gut, als sie finden gar keinen mehr gut. Väter haben die Aufgabe, einen Keil zwischen Mutter und Kind zu treiben. Das hat mir die Psychoanalytikerin Franziska Langer erzählt, die ich vor Jahren für ein Interview zum Thema Mutter-Tochter befragt habe. Dieser Keil ist ein positiver Keil. Kinder, Töchter lernen, es gibt noch ein anderes Modell davon, wie Leben sein kann, wie man das Leben sehen und nehmen kann. Und das ist auch interessant und gut. Das klingt so selbstverständlich und gleichzeitig ist es so neu für manche Eltern. Töchter und natürlich auch Söhne brauchen einen Vater, der sich für sie interessiert. Wie geht es dir? Was beschäftigt dich? Wo brauchst du meine Unterstützung? Sind Fragen, die Liebe und Wertschätzung eines Vaters markieren und den Mädchen Selbstbewusstsein vermitteln. Ich bin wichtig, ich bin interessant. Mädchen, die dieses Gefühl speziell von ihren Vätern nicht kennen, laufen manchmal ein Leben lang der Anerkennung von Männern hinterher. Andere wenden sich vielleicht ganz von ihnen ab. Ein souveränes, normales Verhältnis zu ihnen zu entwickeln, fällt dann vielen schwer. Ich möchte Ihnen eine interessante Studie zum Verhältnis präsente Väter und Eintreten der ersten Menstruation beim Mädchen nicht vorenthalten. Amerikanische Forscher haben herausgefunden, dass die Präsenz der Väter in der Erziehung einen Einfluss hat auf das Auftreten der ersten Menstruation. Im Durchschnitt, so sagen die Forscher, kommt ein Mädchen, das von seinem Vater getrennt lebt, bevor es 10 Jahre alt ist, 5 Monate früher in die Pubertät als ein Mädchen, das einen präsenten Vater hat, der sich in die Erziehung einmischt, sich für seine Tochter interessiert und ein positives Verhältnis zu ihr hat. Je mehr er in die Erziehung eingebunden ist, desto später haben die Mädchen ihre erste Regelblutung. Das klingt fast, als hätten Väter magische Fähigkeiten. Aber es gibt eine sehr einleuchtende Erklärung für diesen Zusammenhang. Mädchen, die sich innerhalb der Familie nicht an männlichen Vorbildern orientieren können, probieren sich früher außerhalb aus. Der Körper stellt sich darauf ein. Wenn Väter präsent im Alltag vorkommen, nicht nur körperlich anwesend, sondern aktiv mitmischen, im Haushalt und in der Erziehung, wenn sie Standpunkte vertreten, Angebote machen, Interesse zeigen, ist das gleichzeitig eine Wertschätzung der Tochter und der Mutter. Wir kümmern uns zusammen, ist die Botschaft. An einer respektvollen, wertschätzenden Haltung des Vaters, der Mutter gegenüber, umgekehrt natürlich genauso der Mutter, dem Vater gegenüber, sehen Töchter auch, in dem Fall jetzt des Vaters, der Mutter gegenüber, sehen Töchter auch, Frauen sind wertvoll und umgekehrt Männer sind wertvoll. Wenn sich Väter gleichwertig um die Erziehung kümmern, können sie zum Beispiel ausgleichen, wenn Mutter und Tochter gerade nicht so gut miteinander können. Wenn Väter ihre Rolle einnehmen, müssen Mütter allerdings einen Schritt zurücktreten. Und die Eltern müssen sich gegenseitig vertrauen. Wenn beide sagen können, der andere macht es anders, denn das ist der Normalfall, und er macht es auf seine Weise gut, ich kann ihn in seiner anderen Art lassen und habe Vertrauen in den anderen, dann gelingt die gemeinsame Erziehung bei getrennten und bei nicht getrennten Paaren. Manchmal ist das allerdings eine hohe Kunst. Ein Paar in einer Elterngruppe. Ich habe früher immer zu den Eltern gesagt, die meisten Eltern sagen, was machen wir denn, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind? Und früher habe ich immer zu den Eltern gesagt, nutzen Sie Ihre Unterschiedlichkeit. Und ein Paar in der Elterngruppe hat mir an einem ganz einfachen Beispiel gezeigt, dass es so einfach auch wieder nicht ist. Sie haben erzählt, Sie sind mit Ihrer 14-jährigen Tochter sonntags auf einem Reitausflug gewesen. Sie waren den ganzen Tag unterwegs und sind dann abends um 6 nach Hause gekommen und waren alle 3 ziemlich geschafft. Und dann sagt die Mutter zur Tochter, so, und du setz dich jetzt bitte hin und machst noch eine Stunde Englischvokabeln. Der Vater, möglicherweise in der Vorstellung, er würde jetzt noch eine Stunde an seinen Schreibtisch geschickt, sagt sofort, das kannst du doch nicht machen. Wir haben doch jetzt so einen langen Ausflug gemacht, wir sind doch jetzt alle kaputt, jetzt kann die doch nicht noch Englisch lernen. Und beide haben erzählt, wie in kürzester Zeit ein großer Streit darüber im Gange war, ob das Mädchen jetzt noch Englisch machen sollte oder nicht. Das Mädchen saß zwischen den beiden und es währte, wie gesagt, eine Stunde. Und dann wurde klar, es muss Bedingungen geben für dieses Nutzen Sie Ihre Unterschiedlichkeit. Und die eine Bedingung ist, nicht vor den Kindern über die Kinder streiten. Und die andere ist natürlich, sich gegenseitig vertrauen und sich auch in seinem Anderssein lassen können. Ein Vater erklärte mir das mit der Unterschiedlichkeit so. Er sagte, ich möchte meine Tochter auch damit konfrontieren, dass ich Sachen oft anders sehe als sie, auch Probleme anders löse, als meine Frau sie lösen würde. Manchmal finde ich es auch gut, ein bisschen harscher zu denen zu sein. Das finden die vielleicht in dem Moment blöd, aber dann wissen sie, so kann die Welt auch sein. Damit muss ich auch gehen können. Damit muss ich auch umgehen können. Das ist auch eine Problemlösung. Vorsichtig klingen die Wünsche, die Mädchen an ihre Väter haben. Dass er mir und meiner Mutter immer zur Hilfe steht, egal was passiert. Dass er stolz auf mich ist. Das mit dem Stolz wünschen sich übrigens alle Kinder von beiden Eltern. Dass er Verständnis für mich hat. Dass er stolz und zufrieden mit mir ist. Ich wünsche mir von ihm, dass er für mich da ist, dass er mich bei wichtigen Entscheidungen unterstützt. Ich finde, ein guter Vater sollte für einen da sein, aber einem auch Freiheit geben können. Es klingt paradox, gerade wenn in der Pubertät die Fetzen fliegen, brauchen die Mädchen uns ganz besonders. Als Leuchtturm, der Orientierung bietet, als Pairingspartner, an dem sie sich reiben können, als Tankstelle, wo sie Luft holen und sich anlehnen können, wenn es in der Welt gerade mal nicht so gut läuft, als Menschen, die ihnen gleichzeitig Halt geben und sie loslassen. Eltern sagen manchmal, das ist aber ganz schön viel. Das stimmt. Dazu kommt, dass Eltern natürlich auch eigene Sorgen haben in der Zeit, im Beruf, in der Pflege der eigenen Eltern, in der Partnerschaft. Das ist sozusagen das Ideal, was ich jetzt geschildert habe. Und es ist nicht das einzige Paradox, in dem die Mädchen sich befinden. Mädchen orientieren sich in der Pubertät mehr an Gleichaltrigen als an ihren Eltern. Und andererseits erleben sie aber in der Clique oder in der Klasse oft auch großen Druck. Es gibt Konkurrenz. Sie haben Angst, nicht mithalten zu können. Manche werden gemobbt, ausgegrenzt, gedemütigt. Als Mädchen fühle ich mich manchmal negativ, tussig, störend, anstrengend, erzählt mir die 13-jährige Lola. Eltern erleben ihre Töchter bisweilen so, wie die Mutter einer 16-Jährigen beschreibt. Sie sagt, wir stehen vor ihr und schlagen Purzelbäume und sie ist auf ihrem Planet ich. Kein Wunder, wenn man bedenkt, was in dieser Zeit alles im Körper los ist. Nicht nur, dass die Hormone einschießen und der Körper umgebaut wird. Neurowissenschaftler haben herausgefunden, dass im Gehirn alles neu verkabelt wird. Das muss man sich so vorstellen. Das Gehirn reift ja von hinten nach vorne, also vom Kleinhirn zum Stirnlappen. Der Stirnlappen ist aber in der Pubertät noch nicht vollkommen ausgebildet und deshalb hilft hier in der Mitte die Amygdala, der Mandelkern, aus. Die ist allerdings für Gefühle zuständig. Und deshalb, so sagen Neurowissenschaftler, treffen Jugendliche Entscheidungen oft nicht rational, sondern trotz besseren Wissens impulsiv, gefühlsgeleitet und risikoreich. Also, die Entwicklung ist schuld, nicht unsere Kinder. Gleichzeitig sehen sich junge Mädchen auf vielen Ebenen Herausforderungen gegenüber, denen sie eben nur teilweise gewachsen sind. Sie müssen nicht nur schön sein, sondern jetzt auch cool sein. Ich habe mit einem Suchttherapeuten gesprochen, der mit Jugendlichen arbeitet, die wegen Komasaufens in die Kinderklinik kommen. Und er erzählte mir, dass viel mehr Mädchen als Jungen dort eingeliefert werden. Das hat einerseits damit zu tun, dass Mädchen aufgrund ihres Körperbaus weniger vertragen als Jungen. Aber es gibt noch einen anderen Grund und den beschreibt er so. Es hat sich in der Gesellschaft etwas verändert, sagt er. Junge Mädchen wollen zeigen, dass sie mithalten können beim Erwachsenwerden. Und da hat es durchaus einen Wert, etwas vertragen zu können. Den Satz, Gekotzt habe ich auch schon mal, sagen manche mit einem gewissen Stolz. Und das setzt sich später fort. Junge Frauen müssen alles können, haben auch Forscher des Kölner Reingold-Instituts herausgefunden. Sie sollen schön sein, leistungsfähig, eine gute Freundin und später eine Familie hinkriegen, und zwar alles mit links. Der sogenannte multiple Perfektionsdruck junger Mütter heute habe sich durch ein weiteres Ideal erhöht, nämlich das der Gelassenheit. Ideal ist sozusagen das mathematikstudierende Model mit 3 Kindern auf dem Arm, das dabei noch lässig den Haushalt schmeißt und abends fröhlich den Ehemann empfängt. Wie sieht der weitere Werdegang der Mädchen aus? Die Mädchen, die ja als Bildungsgewinnerinnen gelten, können ihre vorbildlichen Noten und ihr großes Engagement in der Schule, ihre hohe Präsenz an den Universitäten, da sind es ungefähr 50%, später nicht halten. Dann sind sie weniger politisch engagiert, haben seltener Vorstands- oder Leitungsfunktionen und sie verdienen im Schnitt 23% weniger Geld als Männer, obwohl sie besser qualifiziert ins Berufsleben einsteigen. In Deutschland ist es im Moment so, dass die Familienministerin Schwesig gerade einen Vorstoß macht, das mit der unterschiedlichen Bezahlung zu verändern, gestaltet sich aber dann doch schwierig aus verschiedenen Gründen, weil die Messbarkeit vor allem auch schwierig ist und weil es eben viele Gründe gibt, warum das so ist, wie das ist. Unter anderem, Mädchen wählen schlechter bezahlte Berufe. Sie steigen langsamer auf. Sie verhandeln bescheidener als Männer. Und die Arbeitswelt ist in vielen Sparten männlich geprägt. Und da werden sie auch von manchen Arbeitgebern häufig benachteiligt. Manche wollen natürlich auch Kinder kriegen. Und wollen sich vielleicht auch selbst um sie kümmern. Es gibt einige Stellen, wo sich das mit der Benachteiligung wandelt, und zwar aus ganz pragmatischen Gründen. Also einige Firmen ändern gerade so ein bisschen ihr Verhalten. Und die Gründe sind unter anderem, dass Mädchen in technischen Berufen gebraucht werden, in der Industrie. Zum Beispiel das Hamburger Forschungsinstitut DESI wirbt um diese Mädchen. Es ist viel. Vielleicht zu viel und es ist vielleicht auch nicht zu schaffen. In Bezug auf das Kinderkriegen beschreibt eine Frauenärztin der Pro Familia das Dilemma der Mädchen und der jungen Frauen. Erst dürfen Mädchen keine Kinder kriegen, weil wir Teenager-Mädchen in unserer Gesellschaft zu jung finden, um Mutter zu werden. Und dann haben sie keine Zeit, weil sie sich ja beruflich entwickeln sollen und eine Karriere machen sollen. Und dann sollen sie ganz schnell schwanger werden. Müssen wir auswählen lernen aus den vielen Möglichkeiten? Was ist das Wichtigste? Das habe ich Mädchen gefragt. Und da sagt die 19-jährige Juli, das Wichtigste ist, dass man gute Freunde hat und auf jeden Fall Personen, die einen immer unterstützen, mit denen man sich wohlfühlt. Nur so kann man Freude am Leben haben. Es ist ja gerade auch die neue Shell-Studie in Deutschland rausgekommen. Auch da Freunde, Beziehungen, auch Eltern, Familie sind ein ganz, ganz hoher Wert und Vertrauen. Mit dieser Ansicht, dass die Freunde so wichtig sind, sind die Mädchen nicht alleine. Der griechische Philosoph Epikur sagte schon 300 Jahre vor Christus, von allem, was die Weisheit für die Glückseligkeit des ganzen Lebens bereitstellt, der Gewinn der Freundschaft das bei weitem Wichtigste. Und auch Aristoteles hat das schon erkannt. Ohne Freunde möchte niemand leben, auch wenn er die übrigen Güter alle zusammen besäße. Was träumen die Mädchen? Sie träumen vom großen Haus, von der Weltreise, von Kindern oder keinen, von Freiheit, Freunden, einem Pool und einem guten Job. 92% der Mädchen zwischen 16 und 18 möchten mit ihrem Lebenspartner oder ihrer Lebenspartnerin einen gemeinsamen Lebensweg entwickeln. 54% finden den Beruf das Wichtigste im Leben und 35% möchten sich hauptsächlich um Kinder und Haushalt kümmern. Ich möchte jetzt schließen, und zwar mit dem Traum der 18-jährigen Franka. Sie hat mir gesagt, ich möchte etwas erreichen, für das es sich zu leben lohnt. Ich möchte am Ende meines Lebens zurückblicken und sehen, dass ich auch für die nachfolgenden Generationen etwas erreicht habe. Ich möchte etwas Sinnvolles hinterlassen, einen erfüllenden Beruf ausüben, eine Familie gründen und Kinder haben. Vielen Dank.